Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Wenn ihr meine Arbeit mögt und unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Steady oder PayPal tun. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und vielleicht habt ihr ja auch schon den Trailer entdeckt, der in meinem Feed aufgetaucht ist, nämlich den Trailer zum neuen Podcast von Decoder. Der heißt Stalino – Geschichten einer besetzten Stadt. Im Podcast nehmen wir euch mit nach Stalino. Das ist die Stadt, die ihr heute als Donetsk im Donbass kennt. Und wir schauen darauf, wie 5 Menschen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg ganz, ganz unterschiedlich erlebt haben. Also von einer Ballerina, die für die Deutschen getanzt hat, über den Bürgermeister, der mit den Deutschen kollaboriert hat, bis hin zu einem jüdischen Mädchen. Und wir blicken auf Begriffe wie Kollaboration, wir schauen auf den alltäglichen Überlebenskampf, wir schauen, wie ein Kind zu dieser Zeit, diese Besatzungszeit erlebt hat. Also es gibt viele verschiedene Perspektiven und ganz tolle historische Einordnungen, denn wir haben mit den HistorikerInnen vom Historischen Seminar der Universität Heidelberg zusammengearbeitet. Also da waren ganz, ganz viele kluge Köpfe beteiligt an diesem Podcast und ich hatte die Ehre, diesen Podcast zu hosten und freue mich wirklich sehr darüber. Also wenn ihr neugierig geworden seid, dann sucht doch einfach nach Stalino, Geschichten einer besetzten Stadt im Podcast-Player eurer Wahl. Und wir freuen uns, wenn ihr euch den Podcast anhört und natürlich auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt und schickt uns gern auch euer Feedback. Damit lasst uns zum Thema der heutigen Folge springen. Vielleicht kommt euch der Name Therese von Bayern bekannt vor. Sie ist bekannt als forschende Prinzessin und hat damit einen wirklich ungewöhnlichen Lebensweg in einem Königshaus. Und in meinem Kinderbuch Königinnen, das im Oktober ja erschienen ist, da erzähle ich auch ihre Geschichte. Und ich erzähle sie dort für junge Leserinnen und Leser, denn das Buch ist ja für Kinder ab 10 Jahren. Und ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie man seinen eigenen Weg gehen kann und dass Prinzessinnen eben nicht immer nur schön aussehen, auf Erbsen schlafen oder von schönen Prinzen träumen müssen, sondern dass sie sich ihr Leben manchmal auch durchaus selbst gestaltet haben, auf wirklich eindrucksvolle Art und Weise. Und damit lasst uns direkt in die Episode einsteigen. Therese Charlotte Marianne Auguste von Bayern. Das ist ihr vollständiger Name. Mit dem wird sie am 12. November 1850 in München geboren. Sie ist die einzige Tochter von Prinzregent Luitpold von Bayern und Auguste Ferdinande von Österreich. Damit ist sie auf der einen Seite, nämlich auf der ihres Vaters, Enkelin von König Ludwig I. Und auf der Seite ihrer Mutter ist sie mit der österreichischen Kaiserin Maria Theresia verwandt. Genau genommen ist Therese ihre Ururenkelin. Die junge Therese wächst im Palais Leuchtenburg am Odeonsplatz auf, gemeinsam mit ihren 3 Brüdern Ludwig, Leopold und Arnulf. Die Erziehung der Kinder ist streng katholisch, sie ist auch pflichtbewusst und diszipliniert. Also so Dinge wie Pünktlichkeit, Ordnung, Selbstbeherrschung, das sind Dinge, die in der Familie großgeschrieben werden, die sehr wichtig sind. Und in der Bildung werden die Kinder zu Hause von namhaften Privatlehrern unterrichtet, wie es damals für eine königliche Familie üblich ist. Die Mutter nimmt auch Einfluss auf die Erziehung. Ihr ist vor allem der katholische Glaube wichtig. Sie lehrt ihre Kinder aber auch die italienische Sprache. Und ihr ist auch wichtig, dass die Kinder praktisch veranlagt sind und vor allem aber, dass sie mit sehr viel Liebe aufwachsen. In ihrer Jugend fällt schon sehr früh auf, dass Therese einfach anders ist, als man es von einer Prinzessin erwarten würde. Sie ist sehr, sehr wissbegierig, sehr konzentriert, fast rastlos neugierig. Sie will immer wieder neues Wissen aktiv erfragen, erlernen, in sich aufsaugen. Und sie liebt Tiere. Nicht nur die domestizierten Hunde oder Pferde, sondern auch für sie ungewöhnlichere oder unbekanntere Tiere, Murmeltiere, Fledermäuse, Schildkröten. Sie interessiert sich für Pflanzen, für fremde Länder, für Kulturen und sie liest wie, als gäbe es keinen Morgen. Romane werden von der Mutter streng rationiert, also so Fiktionales. Darauf blickt man damals, vor allem wenn es um Lektüre für Mädchen geht, fast misstrauisch. Aber Therese verschlingt ganz viele Reiseberichte und auch Geschichtswerke. Und sie ist zum Beispiel von den Forschungsberichten von Alexander von Humboldt sehr fasziniert. Mit denen, die werden sie wirklich ihr Leben lang noch begleiten. Auf die wird sie häufiger zurückgreifen, um sich dann später auf ihre eigenen Reisen vorzubereiten. Und diese Bücher, die sind für sie auch wie eine Flucht, denn sie öffnen ihr eine Welt jenseits von diesem Hofzeremoniell und der Standespflicht, in der sie sich ja permanent bewegen muss. Sie zeigt schon sehr früh ein außergewöhnliches Sprachtalent und sie wird im Laufe ihres Lebens dann tatsächlich 12 Sprachen in Wort und Schrift beherrschen. Darunter zum Beispiel so Sprachen wie Russisch, Schwedisch und Neugriechisch, also auch wirklich keine einfachen Sprachen. Aber ihre Bildung wird gleichzeitig auch begrenzt, so wissensdurstig Therese von Bayern auch ist. Mathematik und Latein sind damals Fächer, die den Jungs vorbehalten werden. Und deshalb darf sie als junges Mädchen auch nicht an diesem Unterricht teilnehmen. Und sie wird später schreiben, wie sehr sie diese intellektuelle Beschränkung wirklich schmerzte. Erst mit 27 Jahren kann sie sich durchsetzen und erreicht, dass sie doch Mathematikunterricht erhält, aber unter einer Bedingung: sie soll auf gar keinen Fall darüber sprechen, weil es sich eben für Mädchen oder für junge Frauen nicht ziemt, sich mit solchen Themen, mit solchen naturwissenschaftlichen und wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen. Da wird Therese aber allen noch zeigen, dass sie ein ganz eigenes Verständnis davon hat, was Mädchen oder Frauen nun dürfen oder nicht dürfen. Als sie 13 Jahre alt ist, gibt es aber erstmal einen großen Einschnitt in ihrem Leben, denn ihre geliebte Mutter stirbt mit nur 39 Jahren an Tuberkulose. Und das ist wirklich ein schwerer Schicksalsschlag, ein traumatischer Schicksalsschlag für die junge Prinzessin. Und ihre bis dahin ziemlich unbeschwerte Kindheit, die endet jetzt abrupt. Sie ist jetzt neben ihren Brüdern und dem Vater die einzige Frau in der Familie und jetzt muss sie die Verantwortung übernehmen, die man damals den Frauen übergibt, nämlich zu repräsentieren. Also zuvor hatte ihre Mutter bei offiziellen Anlässen an der Seite ihres Vaters diese Auftritte gemeistert und jetzt muss Therese von Bayern da eben auftreten und repräsentieren und das in einem so jungen Alter. Und sie mag diese Anlässe und dieses Hofzeremoniell auch überhaupt gar nicht. Sie fühlt sich oft einsam zwischen dieser höfischen Repräsentation und diesen familiären Erwartungen. Und sie wird darüber später schreiben, Zitat: ich stand mit 13 Jahren einer Lebensaufgabe gegenüber, die mich zu erdrücken drohte. Zur selben Zeit verändert sich auch das politische Umfeld. Thereses Cousin Ludwig II. Wird 1864 mit nur 18 Jahren zum König gekrönt. Und Therese entwickelt eine tiefe Zuneigung zu seinem Bruder Otto. Otto ist nur 2 Jahre älter als sie. Und in der engen Welt der Wittelsbacher, bei der Cousins und Cousinen eben miteinander aufwachsen, man sieht sich regelmäßig bei bestimmten Anlässen, da entstehen Nähe und Vertrautheit vielleicht fast zwangsläufig, aber hier geht es eben tiefer. In ihren Tagebüchern notiert Therese, wie gern sie Otto hat. Das ist also keine flüchtige Schwärmerei, da entsteht eine tiefe emotionale Bindung. Otto selbst gilt als sensibel, ziemlich still und zurückhaltend, aber vor allem zeigen sich bei Otto schon früh Anzeichen einer ziemlich schweren psychischen Erkrankung. Diese Erkrankung ist schwerwiegend genug, dass nach dem Tod Ludwigs II. Im Jahr 1886 Otto zwar formal auf den Thron nachrückt, aber die Amtsgeschäfte, die wird er nie führen. Er wird für regierungsunfähig erklärt und die Staatsgeschäfte übernimmt Prinz Luitpold, Thereses Vater. Für Therese bedeutet das zweierlei. Zum einen verschwindet Otto endgültig aus dem öffentlichen Leben. Er wird jetzt abgeschirmt, zunächst auf Schloss Nymphenburg, später dann in einem Ort namens Fürstenried. Und zum anderen verändert sich auch ihre eigene Lebenssituation. Ihr Vater ist jetzt stärker denn je politisch eingebunden. Sie muss weiterhin repräsentieren und sie wird als unverheiratete Prinzessin eben verstärkt für diese repräsentativen Aufgaben herangezogen. Ihre Liebe zu Otto, die bleibt dabei aber unerfüllt. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung ist eine Heirat ausgeschlossen. Ihr Vater und ihre Brüder versuchen ihr immer wieder Heiratskandidaten vorzustellen. Und Therese empfängt sie zwar auch, aber sie weist jeden Einzelnen ab. Das sind zwar politisch geeignete und standesgemäße Männer, aber Therese hat keinerlei Interesse. Sie beschreibt sich selbst als, Zitat, heiratsuntauglich. Und sie schreibt später auch den Satz, Zitat, ich habe meine Freiheit nicht an einen Mann verkauft, den ich nicht lieben konnte. Aus dem Satz klingt auch ein bisschen raus, dass sie zum einen eine Vernunftehe oder eine Standesehe ablehnt, wie sie für Prinzessinnen ihrer Zeit ja durchaus üblich war, aber darin schwingt auch mit, dass sie sich wohl nicht vorstellen konnte, jemand anderen als Otto zu lieben. Sie hält zeitlebens Kontakt zu Otto, sie darf ihn zweimal im Jahr besuchen und sie nimmt diese Besuche über Jahrzehnte hinweg wahr, also bis ins hohe Alter bleibt sie ihm verbunden. Ob Otto ihre Zuneigung in gleicher Weise erwiderte, das wissen wir nicht, dafür gibt es einfach keine ausreichende Quellenlage. Deutlich ist aber, dass Therese diese Verbindung zu Otto bis ins hohe Alter wirklich sehr, sehr wichtig war. Sie schiebt diesem ganzen Druck zu heiraten dann schließlich einen ziemlich rigorosen Riegel vor. Sie übernimmt nämlich 1880, da ist sie mittlerweile 30 Jahre alt, das Amt der Äbtissin des Damenstifts St. Anna in München. Und dieses Amt ist zwar kein klösterliches Gelübde, also sie muss jetzt nicht abgeschieden leben, aber es ist eine standesgemäße Position für eine unverheiratete adlige Frau. Es sichert ihr auch ein eigenes Einkommen und verleiht ihr zugleich eine offiziell anerkannte Aufgabe. Und für Therese bedeutet diese Rolle aber mehr als eine fromme Verpflichtung. Sie verschafft ihr eben durch das eigene Einkommen eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und sie sichert sich jetzt endlich ab gegen diese Heiratsdiskussion. Also so schafft sie da Abstand und schiebt dem Ganzen einen Riegel vor. Als Äbtissin hat Therese eine definierte Stellung, eine Verantwortung und vor allem eine Legitimation, unverheiratet zu bleiben. Und auf der Suche nach Selbstbestimmung eröffnet die Bildung der Wittelsbacher Prinzessin auch einen weiteren Lebensentwurf. Sie unternimmt nämlich Bildungs- und Forschungsreisen und das wird für sie regelrecht zur Flucht. Sie nutzt diese Reisen meist in den Sommermonaten, wenn der Hof und die Regierung in der Sommerfrische sind und wenn es also kaum Regierungsgeschäfte gibt. Die Monate zwischen Juni und September, das werden die Monate, in denen Therese von Bayern regelmäßig auf Reisen geht. Sie schreibt später über ihre Reisen, Zitat, es war mir eine unbeschreibliche Wohltat, wenn ich mich dieser Pflicht mitunter entledigen konnte. Und dieses war es, was vornehmlich beitrug, für mich das Reisen zu einem Hochgenuss zu gestalten. Nicht immer auf dem Piedestal zu stehen, sondern Mensch unter Menschen sein zu können. Freiheit. Freiheit war es, wonach ich leidenschaftlich lechzte. Befreiung von den Fesseln der Konvention. Sie beginnt mit 21 Jahren Europa zu bereisen. Ihre erste Reise ist 1871 eine Reise, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder Leopold nach Südeuropa und Nordafrika unternimmt. 1881 folgt eine ausgedehnte Reise durch Dänemark, Schweden und Norwegen. Im Jahr darauf durchquert sie dann das russische Zarenreich. 1888 reist sie erstmals nach Brasilien in die Tropenwelt des Amazonas und 1893 beginnt sie eine Nordamerika-Reise. Die führt sie von Chicago durch die Great Plains und dann bis in den Südwesten. 1898 durchquert sie dann Südamerika von der Karibik über Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien bis nach Chile und Argentinien. Sie besucht insgesamt 11 Mal Griechenland und auch nach Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Tunesien und Algerien reist sie mehrfach. Sie ist bei ihren Reisen inkognito unterwegs, meist unter dem Namen Gräfin Elpen. Also sie reist immer noch mit einem Gräfinnentitel, nicht mit einem unadeligen Titel. Das hat zum einen damit zu tun, dass ihr Vater darauf besteht, dass sie einigermaßen standesgemäß reist, sprich in Begleitung von einem Diener, einem Reisemarschall und einer Hofdame. Und wenn wir gleich noch hören, was sie alles im Gepäck mitnahmen, dann wird, glaube ich, auch deutlich, weshalb sie also immerhin noch mit einem Gräfinnentitel reiste, der ein bisschen mehr Aufhebens um sie machte. Ihre erste Reise, die sie mit Bruder Leopold nach Südeuropa und Nordafrika unternimmt, die ist für Therese von Bayern wirklich der Wendepunkt. Also hier entdeckt sie, wie befreiend sie dieses Leben abseits vom Münchner Hof findet und dass sie eben nicht nur Kunst und Architektur, sondern auch Pflanzen, Tiere und Alltagskulturen auf ihren Reisen erkunden kann. Und deshalb reist sie also 1881 nach Skandinavien, durch Dänemark, Schweden und auch vor allem durch Norwegen. Und das ist ein Land, das sie wirklich nachhaltig beeindruckt. Sie ist mit dem Schiff unterwegs, mit einem Wagen und per Pferd. Und so durchquert sie die weiten Landschaften. Sie fährt entlang an diesen zerklüfteten Küsten und sie wagt sich sogar bis in gletscherreiche Gebirgsregionen. Ein Gipfel erreicht ihre Reisegesellschaft nach einer 16-stündigen Reit- und Fußtour, wo es stundenlang durch Schnee und über Gletscher geht, teilweise zur Sicherheit auch angeseilt. Therese sucht also auch wirklich die körperliche Erfahrung. Sie ist quasi eine der ersten Extremtouristinnen. Und die Eitelkeit, die scheint der Prinzessin dabei auch weitgehend fremd. Sie schreibt zum Beispiel über ein Erlebnis in Hammerfest, Zitat, ein zu kühner Sprung auf die nasse und glatte Landungstreppe verursachte ein Ausgleiten beider Füße. Mit anderen Worten, die Prinzessin landete also wohl auf ihrem Allerwertesten. Aber sie beklagt sich eben nicht, sondern scheint das alles eher wie so eine staunende Beobachterin festzuhalten. Und besonders faszinieren sie anscheinend auch diese stürmischen Seepassagen entlang der norwegischen Südküste. Da scheint sie richtig aufzugehen. Das sind diese entfesselten Naturgewalten, die faszinieren sie total. Die ziehen sie in ihren Bann. Und die sind für sie auch kein Grund zur Umkehr, sondern das ist ein Moment, wo sie die Natur in ihrer elementaren Kraft erlebt und sie wertschätzt das total. Sie schreibt, diese zwei Tage werden mir unvergesslich sein, denn sie waren wundervoll. Von früh bis abend auf Deck hatte ich Gelegenheit, die großen, hohen Wellen anrollen und an den Klippen zerstäuben zu sehen. Der Gischtflug kam hoch über das Deck und unser Schiff schlingerte dermaßen, dass alles wie die Affen an Stricken, Ketten etc. pp. Angeklammert hing, um nicht umgerissen zu werden. Also in solchen Momenten, da merkt man richtig, sie sucht jetzt anscheinend nicht nur irgendwie Zerstreuung, sondern sie geht richtig dabei auf, in dieser Freiheit, diesen Naturgewalten nicht nur ein Stück weit ausgeliefert zu sein, aber die vor allem eben beobachten zu können. Das zieht sie unheimlich in den Bann. Und im Jahr darauf zieht sie in das nächste klimatische Extrem. Sie bereist nämlich das russische Zarenreich. Sie legt in nur 4 Wochen mehr als 7000 Kilometer zurück und bereist in dieser Zeit Moskau, St. Petersburg, die russische Steppe, diese riesige Landschaft und auch die Krim. Man merkt schon, das sind ja auch die klimatischen Extreme, aber auch die Art und Weise, wie sie sich fortbewegt, das sind ja wirklich körperlich anstrengende Reisen. Und sie ist für diese Reisen körperlich auch außergewöhnlich gut vorbereitet, muss man sagen. Sie betätigt sich nämlich schon seit jungen Jahren sportlich. Also sie wandert, sie turnt, sie rudert, sie fährt Schlittschuh und sie ist auch eine ausgezeichnete Reiterin. Therese von Bayern kann außerdem schwimmen, fechten und Radfahren. Und das sind alles Fähigkeiten, die für eine Frau in ihrer gesellschaftlichen Stellung im späten 19. Jahrhundert keineswegs selbstverständlich sind. Und um das Radfahren entsteht ja auch ungefähr zu dieser Zeit eine ziemliche Debatte. Frauen entdecken das für sich als eine befreiende Form der Mobilität, weil sie plötzlich weitere Strecken zurücklegen können. Und damit kommt auch eine gewisse Diskussion über Kleidung auf. Erste Frauen fangen an, sich anders zu kleiden, um eben Rad zu fahren, damit sich das Kleid nicht immer im Rad verfängt. Und es gibt eine Diskussion darum, ob sich das für Frauen ziemt oder nicht. Und Therese von Bayern ist einmal mehr eine derjenigen, die sagt, interessiert mich nicht, ich will das machen, ich mach das. Und auch wenn ihre Reisen oder ihre Fortbewegungsmittel manchmal unbequem sind, hört man von ihr keine Klagen. Also sie erträgt Hitze und Kälte, sie erträgt lange Märsche, mehrstündige Ritte im hohen Tempo. Für sie gehört körperliche Leistungsfähigkeit untrennbar zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit im Feld. Also wer sammeln, beobachten und dokumentieren will, der muss eben durchhalten können. Und diese Robustheit, die erwartet sie auch von ihren Begleitern. Expedition ist für Therese eben kein romantisches, entspanntes Reisen, sondern vor allem Disziplin. Und sie stürzt sich auch nicht unvorbereitet in ihre Expedition. Schon Monate, manchmal sogar schon Jahre vor der Abreise beginnt sie mit der Planung. Sie hat immer eine Idee, was sie vor Ort machen will, was sie erkunden will, wohin sie reisen, wen sie, welche Kultur sie treffen, mit wem sie interagieren will. Sie studiert Karten, Fahrpläne, klimatische Bedingungen. Sie liest Reiseberichte, darunter eben auch die von Alexander von Humboldt, aber natürlich auch von zahlreichen anderen AutorInnen. Sie liest wissenschaftliche Abhandlungen. Sie studiert zeitgenössische zoologische und botanische Veröffentlichungen. Und vor jeder größeren Reise eignet sie sich Grundkenntnisse der jeweiligen Landessprache an. Ihre Vorbereitung ist sehr systematisch, sehr strukturiert, tiefgehend, also sie geht es beinahe schon akademisch an, obwohl ihr selbst ja ein Studium verwehrt worden ist. Aber sie ist da wirklich eine total eindrucksvolle Autodidaktin. Und dann stellt sie auch die Ausrüstung selbst zusammen. Und da wird nochmal deutlich, warum sie also nicht vollkommen inkognito beziehungsweise vollkommen mit einem ganz, ganz einfachen Titel reisen kann. Denn in ihr Reisegepäck kommen Zelte, Moskitonetze, Flinten, Kochtöpfe, Wasserfiltriergeräte. Es werden chemische Mittel eingepackt, mit denen Tierpräparate konserviert werden können. Außerdem Messinstrumente, Notizbücher. Sie führt eine Rollfilmkamera mit. Therese von Bayern packt außerdem Behältnisse für Pflanzenproben, Insektenkästen und Alkoholgefäße für zoologische Belegexemplare ein. Also ihre Expeditionen sind wirklich mobile Forschungsvorhaben und sie fängt schon unterwegs damit an, all ihre Funde zu etikettieren und auch zu präparieren, soweit sie es kann. Einer ihrer absoluten Sehnsuchtsorte ist Südamerika und 1888 erfüllt sie sich den Traum, diesen Kontinent also für Forschungszwecke zu bereisen. Ziel sind die brasilianischen Tropen. Also geht es von Rio de Janeiro aus weiter in das Gebiet des Rio Negro und des Amazonas. Sie bewegt sich mit dem Schiff flussauswärts, später dann im Kanu und auch im Einbaum, zu Pferd und zu Fuß. Die Reisegesellschaft ist wochenlang in diesem dichten, feuchten Urwald unterwegs. Es gibt Hitze, Insekten, Krankheiten und diese unwegbaren Pfade, die sie sich da oder diese Wege, die sie sich da durch den Dschungel schlagen müssen, all das gehört zum Alltag. Sie schreibt dann irgendwann an ihren Vater, von der Verfassung unserer Kleidungsstücke macht man sich keinen Begriff. Die europäische Polizei würde uns vielleicht in ihre Obhut nehmen. Also die müssen da ganz schön zerfleddert und dreckig unterwegs gewesen sein. Aber einmal mehr macht ihr das ziemlich wenig aus. Was ihr Durchhaltevermögen dann wohl aber doch auf die Probe stellte, waren die Nächte in diesem tropischen Klima. Denn wenn ihr euch vorstellt, all diese Feuchtigkeit, wer schwirrt da ständig durch die Luft? Moskitos. Und das muss wirklich furchtbar gewesen sein. Sie beschreibt das auch. Sie schreibt, zu Tausenden drangen die blutdürstigen Tiere auf uns zu. Und da schreibt sie über eine Moskitoattacke von biblischem Ausmaß. Die Moskitonetze helfen kaum, die Hitze ist drückend, die Luft ist wirklich schwer. Und sie schreibt, niemand hat diese Nacht ein Auge geschlossen. Zwei ihrer Begleiter flüchten sich ans Ufer und sie selbst wickelt sich in ihren schottischen Plaid, also in dieses schwere Textil und hart aus. Und gleichzeitig kocht sie da drin fast, weil es immer noch so heiß ist. Und diese Reise ist also wirklich körperlich extrem. Sie verlangt ihr total viel ab, aber genau darin scheint für Therese auch die Faszination zu liegen, aus ihrer höfischen Komfortzone rauszukommen und ein komplettes Extrem zu erleben und erfahren, von dem sie bei Hof wirklich nur träumen könnte. Auch wenn sie von Moskitos so geplagt wird und die Reise generell sehr anstrengend ist, wissenschaftlich ist diese Expedition ein voller Erfolg. Therese sammelt Pflanzen, Insekten, Vögel und Kleintiere. Sie präpariert Belegexemplare und sie führt sehr, sehr sorgfältig Tagebuch. Sie interessiert sich auch für die Lebensweisen der indigenen Bevölkerung. Sie beschreibt Begegnungen, beobachtet Siedlungen und beschreibt auch Alltagspraktiken. Dabei zeigt sich aber auch, dass sie trotz aller Offenheit natürlich auch ein Kind ihrer Zeit bleibt. Sie verwendet in ihren Aufzeichnungen Begriffe und Kategorien, die heute problematisch sind. Also auch die wissensdürstige Prinzessin ist natürlich in ihrer Zeit verhaftet. Und das ist eben eine Zeit, in der man sogenannte Naturvölker für in Anführungsstrichen wild hält, wo man sehr daran glaubt, dass die weiße und europäische Zivilisation eben zivilisierter und weiterentwickelter ist. Und in der es auch an Sensibilität für Totenruhe fehlt. Und deshalb kommen zum Beispiel auch Knochen oder Mumien als wissenschaftliche Funde von dieser Expedition mit nach Europa. Und natürlich sind das Dinge, die wir heute anders bewerten. Nach ihren Reisen bereitet Therese von Bayern ihre Funde sehr, sehr sorgfältig auf. Also sie wertet ihre Notizen und ihre Tagebücher aus und sie schreibt Reiseberichte. Die veröffentlicht sie aber nicht unter ihrem eigenen Namen, sondern unter dem Pseudonym TH. von Bayer. Und auf diese Weise war also weder offensichtlich, dass es sich um ein Mitglied des Königshauses handelte, noch, dass die Autorin eine Frau war. Und kaum war die Nachbereitung einer Reise abgeschlossen, widmete sich Therese von Bayern schon der Vorbereitung der nächsten Tour. 1893 reiste sie also nach Nordamerika, das habe ich ja schon erwähnt. Ausgangspunkt ist Chicago und von dort führt sie ihre Route dann über die großen Seen und weiter in die Great Plains in den Südwesten der Vereinigten Staaten. Sie besucht unter anderem auch Reservate und beschäftigt sich intensiv mit den Kulturen der Pueblo-Gesellschaften und mit den indigenen Gruppen der Plains. Sie sucht also konkrete Begegnungen, sie sammelt Alltagsgegenstände, Textilien, Waffen, Taschen, Gürtel und bemalte Stoffe. Sie hat Interesse an allem, was die Menschen ihr erzählen können und natürlich auch an allen Objekten, die sie als Zeugnisse von lebendigen Kulturen versteht. Aber auch hier finden wir wieder die Ambivalenz. Sie ist wissenschaftlich enorm interessiert, aber eben auch in den wissenschaftlichen Überzeugungen ihrer Zeit verhaftet. Sie konsumiert ja auch wahnsinnig viel davon. Und so finden sich in ihren Aufzeichnungen eben auch wieder Begriffe und Kategorien und Gedanken, die dem kolonialen Denken des 19. Jahrhunderts entsprechen. 10 Jahre nach ihrer ersten Expedition gen Südamerika bricht Therese von Bayern dann 1898 erneut dahin auf und diesmal mit einem noch größeren wissenschaftlichen Anspruch. Die Route ist wirklich ambitioniert. Es geht von der Karibik aus nach Kolumbien, sie überquert die Anden, sie zieht weiter durch Ecuador, durch Peru und Bolivien, durch Chile bis nach Argentinien. Sie muss innerhalb von nur einer Woche von Valparaíso in Chile nach Buenos Aires kommen und überquert dafür mit ihrer Reisegesellschaft mit einem Pferdegespann den mehr als 3800 Meter hohen Upsalata-Pass. Das sind mehrtägige Ritte in wirklich extremer Höhe, mit sehr dünner Luft, mit Kälte, sehr schlechte Wege. Und einmal mehr schreibt sie in ihren Aufzeichnungen nicht darüber, oder beklagt sich nicht darüber, wie also diese Reisebedingungen sind, sondern im Gegenteil. Sie tritt wie eine faszinierte Beobachterin auf, die trotz dieser Schwierigkeiten Spaß dabei hat. Diese zweite Südamerika-Reise ist in ihrer Ausbeute noch umfangreicher als die erste. Therese von Bayern sammelt wieder Pflanzen, Insekten, Vögel, Säugetiere und Fische in für uns beinahe unvorstellbarer Zahl. Also sie sammelt allein 228 Fischexemplare aus 91 verschiedenen Arten und mehrere davon werden später auch als neue Arten beschrieben. Also ihr Anteil zur Forschungserkenntnis ihrer Zeit, der ist wirklich gar nicht zu unterschätzen. 1912 bringt dann aber einen Einschnitt im Leben der Prinzessin. Ihr Vater, Prinzregent Luitpold, stirbt und Therese zieht sich nun zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Sie unternimmt keine großen Reisen mehr. Sie hatte eigentlich noch eine geplant, aber die fällt nun ins Wasser. Und stattdessen bleibt sie in ihrer Villa am Bodensee. Sie widmet sich zunehmend sozialen Aufgaben. Sie engagiert sich im katholischen Frauenbund und sie setzt sich für bessere Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen ein. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, sieht sie diese Kriegsbegeisterung, die im Land um sich greift, sehr kritisch. Sie engagiert sich in der Krankenversorgung und als nach dem Krieg dann die Monarchie fällt, ist sie wohl eine der wenigen, die ihrem royalen Status nicht nachtrauert. Sie schreibt später über den Zusammenbruch der Monarchie, Zitat, »Ich habe mein ganzes Leben lang nicht an meiner prinzlichen Stellung gehangen. Sie war für mich nicht Freude gewesen, wie für manche andere. Im Gegenteil, ich hatte sie immer als Last empfunden. Und nur das Pflichtgefühl veranlasste mich, diese Bürde gewissenhaft zu tragen. Für mein ureigenstes Wesen empfand ich den Verlust meiner bisherigen Stellung eher als Gewinn, als Erlösung.« Zitat Ende. Sie sieht aber natürlich auch, wie der Zusammenbruch der Monarchie ihre Familie tief verletzt. Aber auch ihre politische Einstellung in dieser Zeit ist interessant, denn über diese Umbrüche schreibt sie auch einiges. Sie schreibt, in der Theorie schien mir die republikanische Staatsform immer die idealste. Aber da die Menschen nicht vollkommen sind, stellt sich die Sache in der Praxis ganz anders dar. Nicht der Beste und Fähigste kommt meist an die Spitze, sondern irgendeiner, den Parteiinteressen aus der Menge herausheben. Und da hat sie eigentlich bis heute recht. Im Alter richtet Therese von Bayern ihren Blick dann zunehmend auf das, was von ihren Jahrzehnten der Forschung bleiben soll. Sie ordnet ihre Tagebücher, sie katalogisiert ihre Sammlungen und sie verfügt testamentarisch, dass ihre zoologischen Funde der Zoologischen Staatssammlung in München übergeben werden. Ihre ethnologischen Objekte, die gelangen in das heutige Museum Fünf Kontinente. Und ihre Bibliothek mit rund 11.000 Bänden, darunter sind auch zahlreiche Landkarten, die geht an die Bayerische Staatsbibliothek. Ein Teil ihrer zoologischen Sammlung wird im Zweiten Weltkrieg leider zerstört, aber vieles bleibt doch erhalten. Und bis heute tragen auch mehrere Pflanzenarten ihren Namen und sogar eine kleine Leguanart aus Peru wurde nach ihr benannt. Und Therese hat übrigens nicht nur tote Präparate gesammelt, sondern auch viele Tiere lebend mit nach München gebracht. Also wenn man sie in ihrer Wohnung besuchen durfte, das war sicherlich auch ein Erlebnis. Denn in ihren Wohnräumen leben zeitweise ein Nasenbär, ein Opossum, verschiedene Affenarten, Vögel, ein Papagei, ein Feldmeerschweinchen, ein Chamäleon, Fledermäuse, ein Faultier, ein Gürteltier und ein Rüsselbär. Sie beobachtet ihr Verhalten, sie führt Aufzeichnungen darüber und sie teilt mit diesen Tieren ihr Vorzimmer, ihr Wohnzimmer und ihre Veranda. Aber sie sieht es eben auch, also sie holt sich ein Stück weit ihrer wissenschaftlichen Studien in das heimische Wohnzimmer. Ihre wissenschaftliche Arbeit bleibt auch nicht unbeachtet. Therese von Bayern ist eine der Frauen, die tatsächlich zu Lebzeiten schon eine gewisse Anerkennung erfährt. Sie wird 1892 zum Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ernannt. Das ist eine Auszeichnung, die für eine Frau ihrer Zeit alles andere als selbstverständlich ist. Und 1897 verleiht ihr auch die Philosophische Fakultät der Universität München die Ehrendoktorwürde. Ganz ausdrücklich für ihre, Zitat, glänzenden, in vortrefflichen Büchern erwiesenen Kenntnisse auf dem Gebiet der Naturwissenschaft. Sie bekommt diese Ehrendoktorwürde zu einem Zeitpunkt, an dem Frauen an bayerischen Universitäten noch nicht zum regulären Studium zugelassen sind. Erst 1903 öffnet ihr Vater, der Prinzregent Luitpold, die Universitäten für Frauen. Und es liegt ziemlich nahe, dass der bayerische Prinzregent dabei wohl von seiner eigenen Tochter inspiriert wurde. Und dass diese wissenschaftliche Ernsthaftigkeit und auch die Anerkennung seiner Tochter und der Arbeit, die sie geleistet hat, dass das seinen Schritt zumindest mit beeinflusst hat. Therese selbst hatte sich ihre Bildung ja noch im Selbststudium erkämpft und nach dem Erlass ihres Vaters wird akademische Bildung 1903 für Frauen in ganz Bayern offiziell möglich. Therese von Bayern stirbt am 19. September 1925 mit 74 Jahren in ihrer Villa am Bodensee. Und damit endet das Leben einer Frau, die sich nie auf ihre adlige und royale Herkunft reduzieren ließ. Sie wird beigesetzt in der Münchner Theatinerkirche unter dem Hauptaltar. Auch nach dem Tod der Forschungsreisenden mit dem Prinzessinnentitel bleibt ihr Name in Wissenschaft und Erinnerung präsent. Ich habe es schon angesprochen, mehrere von ihr gesammelte Pflanzenarten tragen den Zusatz Theresiae in ihrer botanischen Bezeichnung. Eine kleine Leguanart aus Peru wurde, wie gesagt, nach ihr benannt. Und ihre zoologischen und ethnologischen Sammlungen werden, wie gesagt, bis heute aufbewahrt und sind auch der Öffentlichkeit zugänglich. In der Münchner Ruhmeshalle steht seit 2009 eine Büste von Therese von Bayern. Und Schulen, Straßen und Plätze in München und Lindau tragen ihren Namen. Und nicht zuletzt gibt es an der Ludwig-Maximilians-Universität in München eine nach ihr benannte Stiftung, die bis heute junge Wissenschaftlerinnen auszeichnet, die in ihrem Fach Herausragendes leisten. Das war also die Lebensgeschichte von Therese von Bayern. Wenn ihr mehr von solchen ungewöhnlichen, royalen Biografien finden und erfahren wollt, dann schaut doch gern mal in mein aktuelles Buch Königinnen. Darin blicke ich auf Herrschende aus der ganzen Welt. Also wir lernen auch Königinnen aus Afrika, Südamerika und von sehr kleinen Inseln kennen. Und darin gibt es noch so einige Biografien, die ähnlich wie Therese von Bayern so gar nicht dem Klischee einer Prinzessin entsprechen. Außerdem ist das Buch wirklich ganz wundervoll illustriert worden von Christina Kister und erschienen ist Königin beim Verlag Ars Edition. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback und Gedanken zu dieser Folge oder Vorschläge für künftige Episoden schickt. Das könnt ihr an feedback@herstorypod.de tun oder über Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod und hört unbedingt auch mal den Trailer für den neuen Podcast von Decoder, Stalino, Geschichten einer besetzten Stadt an. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dort wieder hören. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das mit einem kleinen Abo über Steady oder mit einer Einmalspende über PayPal tun. Ich sage danke fürs Einschalten. Wir hören uns wieder mit der nächsten spannenden Biografie und bis dahin passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.